Das ist eine Katastrophe fürs Reiten, weil es sowieso in den letzten Jahren immer mehr kritisiert wird, teilweise auch kritisiert von Menschen, die nicht viel Ahnung davon haben und alles über einen Kamm scheren. Und man als Reiter schon manchmal das Gefühl hat, oh Gott, man ist ein Tierquäler.
Die Pferdecouch, der Profitalk mit Mike Geithner und Julia Kistner.
Herzlich willkommen auf der Pferdecouch. Mein Name ist Julia Kistner und ich habe einen prominenten Co-Host, den Mike Geithner, bekannt durch die duale Aktivierung. Und nicht weniger hochkarätig sind die Gäste auf der Pferdecouch. Da darf ich die Frau Dr. Britta Schöffmann begrüßen. Herzlich willkommen. Sie sind Grand Prix-Reiterin, Sie sind Ausbildnerin, beliebte Referentin, alles, was mit Dressur zu tun hat, der höheren Klasse. Und dann last but not least darf ich natürlich auch den Herrn Horst Becker begrüßen. Er ist sehr bekannt in Deutschland, in Österreich auch, darf ich sagen. Und vor allen Dingen kennt man sich hierzulande wegen der Freiheitsdressur. Sie machen natürlich klassische Dressur, haben sogar auch eine Beziehung zur Wiener Hofreitschule. Und sie machen auch Rückenschule und Doppellonge, haben viele Bücher, auch DVDs habe ich gesehen. Und das Thema, weshalb wir zusammengekommen sind, wie pferdefreundlich ist eigentlich der Reitsport? Der Skandal. In der Vorwoche schockierte ein Bericht von RTL Extra über Trainingsmethoden von Olympiasieger Ludger Beerbaum die Pferdewelt. Videoaufnahmen würden zeigen, wie der deutsche Reitstar über ein Hindernis springt und gleichzeitig Mitarbeiter von Beerbaum mit einer Stange gegen die Vorderbeine des Tieres schlagen, damit es noch höher springt. Diese für das Pferd schmerzliche Trainingsmethode nennt man Barren. Sie ist natürlich verboten. Beerbaum weist alle Vorwürfe von sich. Er will gegen den Sender gerichtlich vorgehen. Es handle sich nicht um das verbotene Barren, sondern um die erlaubte Trainingsmethode Touchieren mit einem maximal 2 Kilo schweren und 3 Meter langen Rundholz. Ich würde gern mal die 3 Expertenfragen beginnen mit Frau Dr. Schöffmann. Was ist Ihnen so durch den Kopf gekommen, als Sie das von diesen Trainingsmethoden gehört haben?
Ja, das Erste, ja erstmal danke für die Einladung. Ja, bezogen auf diesen leidigen Bericht, das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist, war natürlich so ein bisschen, oh Gott, was macht das wieder für einen Schaden, einen Image-Schaden für die gesamte Reiterei. Ob begründet oder nicht begründet, aber alleine die Tatsache, dass sowas, ich sag mal, medial etwas reißerisch aufgemacht in die Öffentlichkeit geht, da habe ich natürlich wieder mit den Händen in meinem Kopf zusammengeschlagen und habe gedacht, das ist eine Katastrophe fürs Reiten, weil es sowieso in den letzten Jahren immer mehr kritisiert wird, teilweise auch kritisiert von Menschen, die nicht viel Ahnung davon haben und alles über einen Kamm scheren. Und man als Reiter schon manchmal das Gefühl hat, oh Gott, man ist ein Tierquäler. Dabei würde ich mal ganz dreist behaupten, dass 95% aller Reiter und Pferdemenschen ihre Pferde wirklich lieben und dass Familienmitglieder sind, die alles dafür tun, dass es den Tieren gut geht. Und dann ist natürlich sowas besonders ärgerlich und auch tatsächlich schädlich.
Und wie sehen Sie das, Herr Horst Becker?
Ja, also wie gesagt, ich bin Dressurausbilder und habe eine große Affinität zur Freiheitsdressur. Als 15-Jähriger war ein Freddy Knie Senior in der Schweiz schon eines meiner großen Vorbilder. Es hat noch ein paar Jahre gedauert, bis ich ihn kennengelernt habe. Aber das hat mich natürlich dann noch tiefer in diese Materie gebracht. Und dieses Wissen um die Freiheitsdressur hilft mir beim heutigen Arbeiten mit Dressurpferden natürlich, weil man die Dinge nochmal von der anderen Seite anschaut. Ich bin kein Springreiter. Wenn ich im Wald einen Baumstamm sehe, dann managt das mein Pferd und das ist auch gut so, der kann das, ja, und ich halte mich da raus. Und wenn ich anfangen würde, in den Parcours zu gehen, dann wird es, glaube ich, holprig. Das ist nicht mein Metier. Aber natürlich habe ich schon früher, das Thema kam ja schon öfters auf den Tisch, mir meine Gedanken dazu gemacht. Und ich möchte das mal auf einer anderen Seite anschauen. Ich möchte mal weg von dem Barren, sondern ich möchte einfach mal dahin, wie reagiert ein Pferd? Und dann gehen wir mal ins Verlad. Ein Pferd wird vor den Anhänger gestellt und will da nicht rein. Irgendwie kriegt der Mensch das dahin, dass das Pferd da reingeht. Was macht man dann? Ganz schnell die Klappe zu, damit er nicht wieder rauskommt. Ich betone, man hat ihm nicht wehgetan. Aber man hat ihn irgendwie da reingeschubst, hat schnell die Stange zugemacht und schnell die Klappe zugemacht. Das geht 5-mal gut. Dann weiß das Pferd, wenn es da reingeht, muss es ganz schnell wieder raus, bevor die Klappe zugeht. Das ist die Denkweise eines Pferdes. So, und jetzt bin ich Pferd und im Training haut mir jemand mutwillig vor die Knochen, wenn ich über einen Sprung springe. Auf was konzentriere ich mich, wenn ich im Parcours bin, wo 5, 6 Parcourshelfer hinter den Hindernissen stehen? Wenn das meine Lebenserfahrung ist, konzentriere ich mich auf den Weg, auf den Sprung oder ob da vielleicht jemand dahinter stellt, der mir wieder vor die Knochen haut. Für meinen, ich sage nicht, dass das gut ist und ich sage nicht, dass das schlecht ist. Aber wenn jemand dieses Prinzip grob verwendet, dann gewöhnt er einem Springpferd das Springen ab.
Warum wird es dann trotzdem eingesetzt, glauben Sie?
Also für mich ist dieses Thema ein ganz anderes. Ich sage, oder ich habe das Gefühl, so habe ich es beobachtet, so hat man es mir erklärt, ich habe ein Pferd, das ist ein Schlamper. Der sagt, dieser Sprung ist 1,20. Also muss ich nur 1,19 springen, um drüber zu kommen. Und dann rumpelt er jedes Mal ein kleines bisschen gegen die Stange. So, jetzt halte ich eine Stange hoch, wenn er im Flug ist. Und die ist 3-4 Zentimeter höher als die richtige Sprungstange. Er rumpelt dagegen. Dann sagt er, Mist, ich habe mich verschätzt. Der Sprung muss 1,25 hoch sein. Also springe ich nur 1,24. Und dann ist das pädagogische Mittel erreicht. Das ist für mich logisch. Und das ist für mich nicht Tierquälerei, sondern Pferdeschutz. Damit tut man niemandem was weh.
Und was gäbe es denn da für Hilfsmittel außer des Barren?
Ich habe mir die Videos ein paar Mal angeschaut und rein jetzt mal von der wissenschaftlichen Seite. Ich glaube, der Hintergrund war der, dass sie die Pyramidenbahnensteuerung vom Pferd, dass die Vorhand die Hinterhand steuert. Ja, wenn der da die Dachlatte, was immer das ist, da vorne an die Beine hinhaut oder touchiert, lass man das jetzt mal, ja, dann ist einfach sowas, und das siehst du in dem Bild, wie das Pferd hinten die Beine hochnimmt, ja. Und was Horst sagt mit Schlamper, geht immer davon aus, dass das bei den Springpferden halt so ist, wie bei unseren Dualaktivierungspferden, die wo über die Gassen drüber stolpern, weil sie halt nicht aufpassen. Und dann, wenn du so eine Gasse aufstellst, dann werden die schon aufmerksamer, weil die Vorderbeine sagen ja, bei den Vierbeinern ist es bei Kühen, Hunden alle gleich, bei Katzen hat man es herausgefunden, ja, sagen die Vorderbeine den Hinterbeinen, was da vorne kommt. Das heißt, von der Grundidee des Duschierens, wenn das absolut top gemacht ist, geht ja, der braucht es auch nicht viel. Wenn er mit der Hand hinfassen würde,
würde es auch leicht.
Genau. Die Beine hochziehen, ja. Aber das macht ja nicht bewusst das Pferd. Das geht über die Pyramidenbahnensteuerung im Automatismus. Das sind atypische Bewegungen. So. Und das ist, denke ich jetzt, was ich mir vorstellen kann. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, ich bin weder Springreiter noch Dressurreiter. Ich komme allemal aus dem Westernreitsport. Ganz früher bin da aufgewachsen und habe dann Rennpferde trainiert. Ja, das war jetzt mal meine offizielle Seite und bin halt der, wie sagt der Pfister, immer der blau-gelbe Baron. Ich denke halt, was Frau Schöffmann gesagt hat, es ist eigentlich, die eigentliche Katastrophe ist ja grundsätzlich mal, was es jetzt anrichtet wieder mal, ja. Weil auf der einen Seite, klar, sagen alle oder viele Kollegen von uns haben ja jetzt schon Videos gemacht und haben gesagt, ja, jetzt muss die EFN endlich reagieren. Da haben wir wieder die Vorbildfunktion, die ist oft, ja, ich kenne Ludger Beerbaum persönlich nicht, ich habe nur einmal in München gesehen, ganz, ganz lange her, bei den Indoors. Und da gab es ein sehr, sehr lustiges Erlebnis mit ihm. Aber das ist sicherlich, also was ich betrachte, man gehört ja von dem Mann, es war nur total innovativ. Krafttraining mit Pferden, immer geschaut, dass die Pferde top in Shape sind. Ich meine, er hat jahrelang Springpferde da vorne dabei. Und ich weiß vom Rennsport her, man sagt immer, ja, und die werden zum Laufen geprügelt. Also sage ich immer auf meinen Kursen, Leute, kann ich eins sagen, ein Rennpferd kannst du nie zum Laufen prügeln.
Okay. Frau Dr. Schöfmann, bei Ihnen steht im Vordergrund Vertrauen und Tierliebe. Das haben Sie ja jetzt auch schon geäußert. Jetzt hat der Herr Baerbaum in einem Interview dann ja auch gesagt, das ist Tuschieren und das ist nicht Barren. Im Dressur tuschiert man ja auch mit der Gerte. Ist das allein verwerflich oder wie sehen Sie da die Unterscheidung auch durch die FN?
Also ich glaube, eine große Problematik ist, dass manchmal, wenn Dinge in die Kritik geraten, um dem Ganzen so ein bisschen Stress rauszunehmen, einfach eine Begriffe getauscht werden. Und dann früher, also das Barren, das ist ewig alt. Also selbst Caprilli, also der Erfinder des modernen Springsitzes, der hat schon seine Pferde gebarrt. Mhm. Da hat sich damals kein Mensch irgendwie einen Kopf drum gemacht. Das hat man halt gemacht, um die Pferde in Anführungszeichen sauber zu machen, dass die Vorder- oder Hinterbeine etwas höher oder auch etwas gezielter, gleichmäßiger angehoben haben. Damals wurde mit Eisenstangen gebarrt, mit allem Möglichen. Das ist natürlich im Laufe der Jahrzehnte sehr verpönt worden und irgendwann hat man gesagt, das ist nicht mehr zeitgemäß. Man hat auch so ein bisschen mehr über Lernzusammenhänge bei Tieren und bei Pferden gelernt und hat halt irgendwann das ins Reglement insofern aufgenommen nach der leidigen Geschichte von 30 Jahren mit Paul Schockemühle, dass man gesagt hat, okay, das ist ein Trainingshilfsmittel, ich will es noch nicht mal als Methode bezeichnen, was, wenn man ganz gezielt es einsetzt, als mit entsprechenden leichten Stangen, weil mit der Hand kann man ja nicht, man kann ja schlecht sich vorbeugen, mit der Hand in den Sprung gehen, also den verlängerten Arm der Stange zu nehmen, leichtes zu schieren, hat genau Regeln, wie das ablaufen darf und soll, dann ist es erlaubt. Das ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, der Begriff Tuschieren, der kommt ursprünglich aus der Dressurausbildung und da meint er genau das, wenn es richtig gemacht wird, was er übersetzt heißt. Das heißt berühren. Ich setze also wirklich ganz kleine, feine Berührungsreize. Mehr muss es nicht sein. Ein Pferd spürt die Fliege auf der Haut, um in der Arbeit dem Pferd das ein oder andere Bein oder Körperteil, ich sag mal, etwas bewusst zu machen. In der Dressur ist das, finde ich, schon ein Unterschied. Denn ich sag mal, wenn ich zum Beispiel an erste Piaf-Arbeit oder an Rückwärtsrichten denke, wo ich ein Pferd, was das noch nicht kann, das tippe ich, das kann ich mit dem Finger machen, das kann ich auch mit einer Gerte machen, vorne entweder an die Bugspitze oder an den Unterarm und dann tippe ich den da an und dann lernt der, aha, ich soll da ausweichen. Da geht es nicht um Schlagen, manche Leute nehmen ja den Knüppel hoch und hauen drauf, das ist genau das, was es nicht sein soll, sondern wirklich nur um kleine punktuelle Einwirkung zu setzen und das Pferd lernt daraus. Mhm. Das verbunden mit einer Reiterhilfe oder mit einer Stimmhilfe konditioniert das Pferd, das hilft dem Pferd, das Verstehen der Reiterhilfe und dann ist das natürlich sehr sinnvoll. Ich glaube, dass der Begriff Tuschieren beim Springen nicht das trifft, was es bei der Dressur ist. Ich glaube schon, dass man es vielleicht mit einer leichten Stange bei dem einen oder anderen Pferd, dass es da vorübergehend helfen kann, ein Pferd vielleicht ein bisschen aufmerksamer zu machen. Ich will auch gar nicht bewerten, ob ein Ludger Baerbaum da tierquälerisch vorgegangen ist oder nicht. Also die Pferde sehen eigentlich zufrieden aus. Und ein Pferd, was Angst vorm Sprung hat, weil es irgendwie überm oder hinterm Sprung geschlagen wird mit irgendeinem Knüppel oder was. Das wird irgendwann nicht mehr springen. Das kann nicht im Sinne eines Spitzenreiters sein. Und wenn ich da irgendwie vorne aufs Bein knalle und Verletzungen riskiere, kann das auch nicht Sinn eines Trainings sein, weil ich sag mal, ein Top-Pferd ist viel Geld wert und das wird auch von vorne bis hinten bepuzzelt, dass da nichts dran passiert, auch in Gottes Willen an den Beinen nichts passiert. Es ist vielleicht eher so im Bereich des Pferdeverkaufs eine kleine Manipulation, wo man drüber nachdenken müsste, ob das ganz fair ist und ganz korrekt ist.
Braucht es neue Regeln?
Ich glaube einfach, dieser Begriff Tuschieren ist hier falsch und weil es, glaube ich, nicht möglich ist, es so vorsichtig und dosiert einzusetzen, ist es wirklich für mich eine Frage, ob man nicht das total überdenken muss und tatsächlich aus den Richtlinien rausnimmt. Das ist wohl in den Richtlinien drin. Da steht wohl auch drin, wie gesagt, ich bin auch kein Springreiter, dass man die Stange, wenn auch nur aus der Höhe der oberen Stange anheben soll und darf. Das ist hier nicht. Also die kommt von unten geflogen. Aber wie gesagt, die größte Gefahr sehe ich hier gar nicht mal in der vermeintlichen Quälerei, weil ich glaube, ich sehe hier eigentlich keine gequälten Pferde, sondern in einer Trainingsmethode, die in der modernen Zeit, wo so viel an der Frage von Nichtreitern, gehört ein Tier überhaupt in den Sport, wo das so gefährlich in Anführungszeichen für die Reiterei ist, da sehe ich die größte Gefahr. Mhm. Wie soll ich einem Nichtreiter erklären, dass es, ob es Sinn macht oder nicht, dass es nicht schlimm ist, wenn da unten einer steht, sich versteckt und dem Pferd vors Bein klopft. Der hört nur Peng, der sieht nur, da steht einer und ob da eine Gamasche drauf ist, ob da eine Verletzung entsteht oder was, das interessiert den nicht mehr. Der sieht nur, dass das keinen guten Eindruck macht. Mhm. Und da ist, glaube ich, einfach das Riesenproblem. Und deshalb finde ich den Begriff touchieren, der ist hier falsch, weil man kann nicht nur berühren.
Nein.
Und berühren in der Dressur oder in der Bodenarbeit ist was völlig anderes, wenn es richtig gemacht wird. Mhm. Auch hier ist es natürlich immer die Frage, wer steht da am, wer hat den Griff von der Touchierpeitsche in der Hand? Das ist so ein bisschen wie mit einem Messer. Ich kann mit einem Messer Kunst machen. Ich kann was Wunderbares schnitzen. Ganz toll. Mhm. Ich kann mit einem Messer, weiß ich nicht, mein Schnitzel zurechtschneiden. Ich kann mit einem Messer operieren und jemand das Leben retten, aber ich kann mit einem Messer auch einen umbringen. Mhm, okay. Und insofern, es ist nicht das Touchieren, was zu verurteilen ist, sondern die Art und Weise, wo es gemacht wird, wie es gemacht wird und ob es Schmerzen zufügt. Und darum geht es, glaube ich.
Herr Becker, Sie wollten auch noch was dazu sagen?
Ja, also wie gesagt, ich verteidige Ludger nicht. Und ich finde das grundsätzlich auch nicht gut. Ich verstehe zu wenig davon. Aber wenn ich, das ist das, was ich vorhin versucht habe zu sagen, wenn man sich dieses Video mal nicht reißerisch und fair anschaut, dann hat das Pferd eine Springglocke drauf, es hat eine Gamasche drauf. Ja, so wie dieser Mensch diese Stange handhabt, kann sie nicht schwer sein. Und wenn man schon mal mit dem Fernsehen und mit Filmen was zu tun hatte, dann hört man ganz genau, dass dieses Geräusch künstlich verstärkt wurde. Aus der Entfernung, wie die Kamera und das Mikro war, weil das haben sie ja nicht mit Erlaubnis gedreht, kann es sich so gar nicht angehört haben. Mhm. Und das ist genau das, was mich an dieser Sache ärgert. Am Anfang der Woche haben wir, Entschuldigung, wenn ich diesen Namen nochmal nehme, weil diese Frau hat mir wirklich in der Seele wehgetan, die liebe Frau Schleu, die als arme Fünfkämpferin durch die Gazetten in ganz Europa gegangen ist, am schlimmsten Tag ihres Lebens. Die hat niemandem etwas Böses getan. Ja, das hat man auf den Titelblättern gesehen, überall hat man es gesehen. Und heute hat man am Dienstag, lief durch den NTV-Ticker, drei Worte. Schleu, Tierquälerei, freigesprochen. Okay, genau ja, so viel war dem Sender das wert. Und das finde ich schade. Verstehen Sie, was ich meine? Keiner hat gefragt, wie geht's dieser Frau heute? Ja, keiner hat gesagt, sorry, wir haben vielleicht übertrieben. Vielleicht haben wir das Bild viel zu drastisch dargestellt. Vielleicht haben wir ihnen Unrecht getan. Die Schuldigen in dieser Sache liegen meiner Ansicht nach bei den Funktionären. Man kann kein Pferd tauschen wie ein Fahrrad bei der Tour de France. Das funktioniert nicht. Man hat ein Vertrauensverhältnis, um diese Leistung abrufen zu können. Man ist in einem Team unterwegs. Man kann nicht das Pferd als dritter Reiter in einer Prüfung reiten. Das funktioniert einfach nicht. Verstehen Sie? So, und diese Frau wurde freigesprochen und genau zwei Tage später zieht man einen Jahre alten Video heraus, haut ihn auf alle Kanäle, die es irgendwo gibt und stellt aber der FN dieses Material nicht zur Verfügung, weil man wir Angst haben müsste, sie können das anständig erklären. Und wie gesagt, es geht nicht darum, ob man das gut findet oder nicht gut findet. Ich finde, man muss solche Dinge fair regeln und man muss den Menschen, denen man öffentlich so angreift, vielleicht auch mal zu Wort kommen lassen.
Fairness ist ja das Thema. Fairness im Reitsport, muss man da sich gewissen Hilfsmitteln annehmen? Jetzt, Sie sind ausgebildet worden vom Freddy Knie. Wie hat denn das funktioniert? Hat er auch touchiert?
Also ich kann Ihnen eins sagen, er hat einen Satz gehabt. Er hat immer gesagt, Dressur ist sichtbar gemachte Liebe. Schön. Und das war nicht dahingeredet. Ich weiß noch, wir waren in Regen zusammen und haben eine Vorführung gemacht. Ich glaube, Britta war auch dabei. Und da stand er da in diese, auf der Wiese vom Spielepark und sagte, Sie müssen Liebe geben und dann bekommen Sie Liebe zurück. Und man hatte so das Gefühl, von den 600 Leuten, die da stehen und sich das anhören, waren mindestens die Hälfte, die gesagt haben, ach, dieser alte Mann ist süß. Mhm. Aber der meinte das so. Mhm. Genau so, wie er es gesagt hat. Ja? Und ich erinnere mich immer wieder daran und ich habe eben das Glück gehabt, mit Kurt Albrecht im ehemaligen Geschäft der Wiener Hofreitschule viele Jahre zu arbeiten und mit Knie. Und ich profitiere, dass ich heute hier sitze, das habe ich diesen beiden Menschen zu verdanken. Das, was ich damals dort lernen durfte. Und ich habe nie gesehen, dass auf der einen oder auf der anderen Seite unfair und grob gearbeitet wurde. Ja? Und das Geheimnis war immer die Zeit.
Und die haben vielleicht die im Spitzensport nicht immer, oder?
Die haben sie, gerade im Spitzensport. Wissen Sie, Britta wird mich bestimmt unterstützen darin, wenn ein Pferd auf die Welt kommt und es geht in den Amateursport, dann muss es vierjährig schon Bananen jonglieren. So. Und wenn es in den Spitzensport soll, dann probiert man das unten mal aus, dann schickt man den mal durch eine Dressurpferdeprüfung, ganz vorsichtig, man schaut, hat er Angst vor der Grillwurstbude, kommt er mit der Pommesbude klar, mit dem Traktor, der über den Springplatz fährt, mit den Flacken, wie macht er sich? Weil die Gänge kann ich mir zu Hause angucken, da muss ich nicht aufs Turnier. So. Mhm. Und wenn ich merke, der kriegt das alles gemanagt, dann ist der erstmal weg. Und dann kommt er irgendwann wieder. Wie viele der Bundeschampionatspferde sind erfolgreich im Sport? Nicht viele, weil die haben ihr Pulver verschossen. Und das habe ich bei Albrecht kennengelernt, das habe ich bei Knie gelernt und so arbeite ich heute. Wenn man mir nicht die Zeit gibt, die Dinge zu entwickeln, dann bin ich raus.
Das ist spannend.
Dann ist das nicht meine Baustelle. Und meistens ist es so, dass nur gefühlt der Anfang lange dauert. Und dann geht das auf einmal immer schneller. Und auf einmal hat man ein Pferd, das mitarbeitet, das seinen Teil bringt, weil man am Anfang darauf gewartet hat, dass er mit ins Spiel einsteigt. Okay. Ja? Und das ist für mich Pferdearbeit. Und ich habe auch einen Touchierstock. Und wenn ich eine Piaf touchiere, ja, und dann habe ich auch einen Touchierstock und dann weiß ich genau, das studiert man am Pferd, das ist nicht jedes Pferd reagiert gleich. Grundsätzlich gibt es gewisse Punkte, wenn ich die touchiere, gibt es gewisse Reaktionen. Und dann kann ich dem Pferd helfen, in diesen Rhythmus und in diese Form zu kommen. Und natürlich habe ich es oft, dass wenn ich als Zweiter oder Dritter an das Pferd komme, dann sieht er einen großen Mann in schwarzer Jacke mit einem Stock und dann sucht er sich das nächste Fenster, wo er rausspringen kann. Und ich brauche erstmal 2 Tage oder 3 Tage, bis er mir vertraut, weil da schon jemand dran war, der leider nicht so viel Geduld hat. Aber letztlich sage ich, das ist nicht eine Frage des Profis. Es ist eine Frage des Kunden. Der Kunde managt das. Wenn ich mein Pferd in Beritt gebe und er ist in 4 Monaten angeritten, dann kostet das 4.000 Euro. Einfach mal, um eine Hausnummer zu sagen. Mhm. Wenn er in 8 Monaten angeritten wird, kostet es 8.000 Euro. Und oft ist es so, dass genau an der Stelle die Zeit nicht mehr da ist.
Mike, jetzt ist es ja spannend. Du hast ja diese Weichen, wie wir im Wienerischen sagen, Würsteln erfunden, statt Stangen, dass man... dass die Pferde sich nicht so anstoßen an diesen weichen Stangen. Was ist denn deine Einstellung zu Stangen und zum Barren?
Also grundsätzlich muss ich eins sagen, wir haben gar keine Chance gehabt, Stangen zu verwenden in der Dualaktivierung am Anfang, weil wir sehr schnell gemerkt haben, beim Durchlaufen durch Gassen, also nicht beim Drübertreten, beim Walkover, sondern beim Durchlaufen, steigen die Pferde drauf, rutschen mit die Eisen über die lackierten Springstangen oder knicken runter. Also wir mussten sehr schnell was finden, was nicht die Pferde verletzen kann. Ja. Es war auch sehr schnell gemacht. Wir haben ein paar Versuche gemacht. Es hat gescheitert, aber dann war Schaumstoff mit Plane ummantelt. Das Gute, die Farben waren ja relativ klar. Und ich kann zum Barren 0,0 sagen. Ich habe es nie gesehen, was jemand gemacht hat. Da bin am Anfang mit dem Dr. Reininger, der war der Mitvater von der Dualaktivierung. Der war selber Springreiter. Matthias Baumann war ja auch am Anfang gleich ein Unterstützer von mir mit der Vielseitigkeit. Aber da muss ich auch sagen, solche Sachen habe ich niemals bei denen gesehen. Ja, also Matthias hat auch absolut immer, und ich war nicht wenig oft bei dem, immer komplett fair trainiert. Der hat die Gasse viel genützt für Galoppwechselübungen im Dreieck und bla bla. Und wie gesagt, ich habe das vorher schon gesagt, vom Touchieren, von der Grundidee, da gehe ich mit Horst und Frau Schiffmann total konform, dass man einfach sagt, dass du einfach, wenn du ein Pferd da wieder, der Horst hat es mir im Telefonat gesagt, da habe ich auch drüber nachgedacht, wenn du zu viel machst und da steht am Springparcours einer hinter dem Sprung, weil er halt einfach wartet, bis er Stange runterfällt, dass er die gleich wieder hochtun kann. Also ich kenne nicht viele Pferde in dem Leistungsbereich, wo der Ludger reitet. Ja? Der Ludger reitet ja nicht beim Cavaletti-Springen vom Hinterdupfinger Reitverein, sondern der springt ja Springe. Ja? Und da kommt ein Leistungspferd, das unter Druck ist, das unter Stress ist. Das ist jetzt wieder nichts Negatives, ein gewisser Stress muss da, ist da einfach beim Sport. Und dann, wenn der überlegt, wie Horst sagt, dass da jetzt einer steht und haut mal eine vom Latz, dann geht der an den Sprung nicht mit der richtigen Intensität und mit der Einstellung ran. Und dann, glaube ich, gibt es Probleme. Und das musst du sehr, sehr wohl, sehr dosiert einsetzen. Und das ist einfach immer eine Geschichte, wenn sowas publik wird. Ja, das sind immer dieselben Verdächtigen, ja, die ja dann bei so einer Situation plötzlich wieder da sind. Mhm. Da hörst du einen Namen, den du ewig nicht mehr gehört hast, und die dann sofort ein Statement dazu abgeben, wie Horst sagt es auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, dass der Knall verstärkt worden wäre. Mhm. Aber wenn du das sagst, dann...
Das hörst du. Wenn ihr darauf achtet, hört ihr das.
Doch, das habe ich. Ich habe das auch gedacht, weil ich habe mir das noch ein paar Mal mit dem Knall das angehört, tonlaut gestellt. Man hört fast kein Hintergrundgeräusch, man hört fast kein Galoppgeräusch. Also man weiß, dass diese Handykamera ist so weit weg, dass man nur ein ganz leichtes Windgeräusch hört. Man hört kein Schnauben, kein Galoppieren, kein Nix, nur den Knall. Also für mich ist der auch verstärkt. Wobei, dass diese Sendung unseriös aufgemacht ist. Ich glaube, das ist eigentlich allen, die ein bisschen mit Pferden zu tun haben, klar. Ob das nun, ich meine, der junge Mann, der da mit dem anderen Pferd da irgendwas erzählt, dieses Pferd hat wahrscheinlich ein Trauma. Das ist ja überhaupt beliebt, dass irgendwelche Pferde vor die Kamera gezogen werden, die angeblich ein Trauma haben. Also Trauma scheint ja ein ganz beliebter Begriff zu sein. Der hat da eigentlich nichts zu suchen. Auch irgendwo auf einem Turnier ein paar Reiter zu filmen, die beim Verweigern ihr Pferd hauen, das ist nicht schön, das ist nicht gut. Es gibt aber auch da Regeln. Wenn es zu viel wird, wird so ein Reiter abgeklingelt und zum Richterturm gerufen. Es wird behauptet, auf jedem Turnier wären Stewards. Das stimmt nicht, das ist nur international. Das war mit Sicherheit kein internationales Turnier. Also das ist der ganze Beitrag ist fachlich ja sehr bedenklich. Ich glaube, da sind wir uns ja einig. Für mich ist halt die Problematik, die durch sowas entsteht, dass halt das Image des Reitsports heutzutage ja immer wieder auf dem Prüfstand steht. Und wie oft liest man dann auch in den sozialen Medien die Leute, die dann schreiben, Pferde oder Tiere gehören nicht in den Sport. Und ich muss sagen, ich bin da völlig anderer Meinung, weil gerade der Sport mit all seinen negativen Ausarten, das ist gar keine Frage, da gibt es schwarze Schafe, da gibt es Entwicklungen, die nicht so schön sind, keine Frage. Aber der Sport unterzieht sich einem Regelwerk, der wird kontrolliert. Und das wird der Nicht-Sport ja eigentlich nicht. Also heutzutage, so wie sich jeder einen Hund anschaffen kann, und da überlegt man ja jetzt langsam mal irgendwelche Regelwerke ins Spiel zu bringen, so kann sich jeder ein Pferd anschaffen, jeder kann nach seinem Gusto zu Hause vor sich hinreiten, würzen, könnte quälen. Also es gäbe keine Regeln. Und ich glaube, das Regelwerk und die Kontrolle über Experten und auch die Möglichkeit, Strafen zu verhängen, das ist durch den Sport. Und deshalb halte ich den Sport für sehr wichtig, weil die meisten Menschen, die sich dann sportlich auf eine Veranstaltung dann auch begeben und sich mit anderen messen, sich auch diesem Regelwerk unterwerfen. Was ich jetzt schön fände, muss ich sagen, wäre, wenn von den entsprechenden Seiten, seien es die Richter, seien es Aufsichtführende um Abreiteplatz, Richter, seien es die Verbände, wenn klarer und noch deutlicher gegen Verstöße vorgegangen wäre, wenn ein Richter dann auch auf dem Abreiteplatz mal den Mut hat, die gelbe und die rote Karte zu ziehen. Das gibt es. Also man hat die Möglichkeit, und das auch zu tun, wenn das jemand Bekanntes ist. Mhm. Und damit das alles auch etwas glaubwürdiger wird. Und weil ich glaube schon, und da sind sich viele nicht drüber im Klaren, auch viele Nicht-Sportreiter, die dann alle sofort draufhauen und sofort in den sozialen Medien schreien, den müsste man oder die müsste man bestrafen und so. Ich glaube, sie buddeln gerade alle am eigenen Grab ihrer Reiterei.
Richtig.
Denn es gibt ganz ja genau. Nun auch eine ganze Menge. Ich meine, Peter macht jetzt auch Klage. Peter will aber auch, dass das Reiten an sich verboten wird. Peter will auch Zoos verboten. Also wir spinnen doch mal den Gedanken weiter. Wenn irgendwann, ich hoffe nicht dieses Jahr, ich hoffe nicht in 10 Jahren, vielleicht nicht in 20 Jahren, aber man weiß es nicht, erst der Sport verboten wird. Wo fängt Sport an, wo hört es auf? Dann das Reiten verboten wird. Ja gut, dann die Pferdehaltung. Ich meine, wir haben hier keine großen Steppen. Das heißt, die Pferde müssten dezimiert werden. Und selbst auf den großen Steppen, wenn es zu viele werden, werden sie aus dem Hubschrauber abgeschossen. Also das ist diese romantische Vorstellung von wir lassen alle Pferde frei, ist natürlich auch Schwachsinn. Irgendwann sind die Pferde vielleicht noch im Zoo, aber da sind ja Tierrechtler auch gegen. Der Zoo wird dann irgendwann auch noch verboten. Und dann können sich vielleicht unsere Ururenkel digital auf dem Computer angucken. So war das damals mit den Pferden. Ich weiß nicht, wollen wir das alle? Oder wollen wir nicht viel mehr dafür kämpfen, dass die Menschen, die mit Pferden und Reiten nichts zu tun haben, diese Faszination, die zwischen und auch die Liebe zwischen Pferd und Mensch, also das wer einmal wirklich ein Pferd sein eigen genannt hat und nicht völlig abgebrüht ist und wirklich, wie viele haben kaum Geld und kriegen das irgendwie hin, dass die nächste Tierarztrechnung bezahlt wird und dass es dem Pferd gut geht. Davon redet kein Mensch. Es wird immer nur irgendwas, wenn mal wieder was gegen die Regeln ist, wird groß, breit getreten. Und ich finde es immer schlimm, dass auch die Reiterszene sofort den Knüppel hochnimmt und auf alles draufhaut, was vermeintlich nicht okay wäre, sondern also da wünschte ich mir einfach so ein bisschen mehr Zusammenhalt auch.
Das heißt also, Reglement, Frau Schöffmann, muss nicht unbedingt geändert werden. Man muss es nur besser verstehen. Und Sie haben nur gesagt, vielleicht das Touchieren sollte man überlegen, ob man da direkt die so genau unterscheiden kann zwischen Touchieren und Barren im Springen.
Ja, also der Begriff oder das Barren ohne irgendwelche Regelgeschichten ist ja sowieso verboten, national und international und auch geächtet. Es ist so ein bisschen die Frage, und soweit ich weiß, steht das auch so auf dem Prüfstand, ob diese, ich sag mal, abgespeckte Form, ob so etwas in eine Richtlinie gehört oder ob man nicht einfach sagt, das lässt man auch sein. Oder von Anfang an sagt, wenn überhaupt, nur über geprüfte Menschen, die, wenn es hochkommt, eine Bambusstange benutzen. Mhm. Das kann ja auch reichen. Ne? Und wirklich dann auch noch regeln, Pferd muss, was diese Pferde, meine ich, auch haben, wie Horst eben schon sagte, Gamaschen drauf haben, Sprungglocken drauf haben, dass keinerlei körperliche Verletzungen möglich ist. Mhm. Aber wie gesagt, Barren ist verboten. Und wenn irgendwo Barren nachgewiesen wird, dann ist das ein Verstoß gegen den Tierschutz mit den entsprechenden
Folgen. Okay.
Folgen. Genau. Genau.
Gut. Herr Becker, wie sehen Sie das? Braucht es neue Regeln oder braucht es nur neues Pferdeverständnis?
Ich glaube, es braucht keine neuen Regeln. Es sind alle Regeln da und es ist unglaublich viel gemacht worden, gerade in den letzten Jahren, um das alles besser zu machen. Wie Frau Schöffmann schon sagt, man muss sie manchmal einfach anwenden. Ich bin auch schon an Abreiteplätzen gestanden und bin am Ende zum Ringsteward hin und habe zu ihm gesagt, warum holst du den nicht runter? Soll ich es selber tun? Und dann sagt er mir, ja, wenn ich den jetzt aus dem Sattel hole, dann werde ich auf dieser Tour bei keinem Turnier mehr da sein. Da sage ich, ja, dann hast du aber deine Aufgabe nicht verstanden. Ja, das geht mir schon als Ausbilder so, dass ich in manchen Reithallen zu den Leuten hingehe und da macht man sich nicht immer Freunde. und sagt, Leute, so geht das nicht. Ich will das nicht sehen. Und wenn du Hilfe brauchst, wenn mein Kurs zu Ende ist, dann stelle ich mich gerne eine halbe Stunde oder eine Stunde hin und versuche dir zu helfen. Aber hör damit auf. Diesen Mut, finde ich, den müssen wir haben. Aber was ganz wichtig ist, und ich glaube, das fehlt, dass wir anfangen, uns eben nicht mehr gegenseitig auf die Köpfe zu hauen, sondern dass wir uns als Kollegen begegnen, und dass diese Leute, die seit Jahren, ich weiß nicht, Mike kenne ich, glaube ich, mittlerweile über 20, 30 Jahre fast. Ja, bei Britta sage ich nicht, wie lange ich die schon kenne, das ist unhöflich. Ja.
Der war wirklich gut.
Und die passionierten Ausbilder, die das wirklich seit 20, 30, 40 Jahren machen, die das mit Liebe und mit Leidenschaft machen, die müssen sich mehr zusammentun und die müssen mehr zeigen, was heißt es, ein Pferd zu besitzen, ein Pferd auszubilden. Diese Liebe, diese Passion, das, was zurückkommt. Ja, ich will einfach, wenn ich nach zwei Wochen Kurstour auf mein Pferd steige, wie eine leere Hose, und ihn ein bisschen bewege und steige ab, dann schweigt er. Wenn ich aber eine Stunde oder anderthalb Stunden dynamisch durchs Viereck geflogen bin mit ihm und wir haben schöne Sachen gemacht und ich steige ab, dann blubbert er mich an. Er hat Freude, das zu tun, weil er es versteht, weil er es leisten kann, was gefragt ist. Und dann ist das wie für uns, wenn wir aus dem Fitnessstudio gehen und wir haben unseren Job da gut gemacht, dann fühlen wir uns gut. Und so fühlt sich das Pferd gut. Und so fühlt sich das Team Mensch-Pferd gut. Und diese Sachen müssen mehr in den Vordergrund. Das Problem ist, dass die Leute, die die Medienmacht haben, schlechte Nachrichten einfach besser verkaufen als gute. Das ist einfach der Punkt. Das ist das, was ich vorhin mit Frau Schleu meinte. Diese Konzerne haben ganz viel Geld mit dieser armen Frau verdient. Ich bin mir sicher, niemand hat im Nachhinein nicht mal einen Brief geschrieben für 1,20 Porto, wo drin steht, sorry, wir haben es vielleicht übertrieben. Dieses Rüberbringen, was bedeutet es wirklich, ein Pferd auszubilden? Was bedeutet es, mit einem Pferd umzugehen? Was bringt es mir? Wie fühlt sich das an? Diese Faszination rüberzubringen. Und zwar egal, welchen Hut ich aufhabe, egal, welchen Stiefel ich benutze.
Und eben auch mal die Courage zu haben, zu sagen, wenn was nicht so gut läuft und da vielleicht auch Hilfe leisten. Das ist so Ihr Tenor. Okay, Mike, was sagst du dazu? Du hast ja viel mit uns Freizeitreitern zu tun. Da geht wahrscheinlich auch nicht immer alles so pferdefreundlich ab.
Also, der Horst weiß es natürlich, ja, was ich da für eine Meinung habe. Ich habe immer gesagt, ich weiß, es ist sehr ketzerisch, aber der Freizeitreiter ist ja noch der Saubermann oder die Sauberfrau. Ja? Der Freizeitreiter macht ja alles aus Liebe und macht alles und alles fürs Pferd. Und wie die Frau Schöffmann schon gesagt hat, die zahlen ihre Tierarztkosten ab. Aber der Freizeitreiter hat halt oft aus Unwissenheit, ja, macht ja viele Sachen. Früher habe ich mal gesagt, ich würde lieber aus Vielseitigkeitspferd am vierten Sprung stürzen und sterben nach einer vernünftigen Ausbildung und habe die Vielseitigkeitstraining von Matthias Baumann, als für mein Leben lang eine schwer übergewichtige Reiterin stundenlang beim Wandern zu tragen. Ich weiß schon, jetzt könnt ihr mir dann draußen zerreißen, das ist mir auch egal, aber es ist auch so ein Thema. Wenn man halt das mal sieht, was da alles passiert und auch die ganze teilweise Vertüdelung, ja, von den Pferden, hat nichts mit Brutalität zu tun, aber dass man einfach so sagt, man geht dann in pferdegerecht um, man gibt ihnen keine konsequente Linie. Und das, was Horst gerade gesagt hat, mit dem Absteigen und mit dem Blubbern, die wollen die Liebe von dem Pferd, aber haben oft manchmal einfach das Wissen nicht da. Meine Kunden kommen einfach klar, überwiegend aus der Freizeitreiterei, aber wenn die bei mir am Kurs sind, dann haben die schon den ersten Gedankensprung gemacht, dass mit ihrem Pferd irgendwas nicht stimmt, dass das Pferd vielleicht besser bemuskelt werden kann und muss, ja, mehr Kraft braucht. Da habe ich mit der Genetik halt einfach das Glück gehabt. Ja. Man kann ja nicht sagen, dass ich die erfunden habe. Die gibt es ja auch schon 1000 Jahre, wie alles andere auch. Ja. Aber ich habe halt das Glück gehabt, den richtigen Satz vom Herrn Weiß dann richtig weiterzuführen und das auszubauen. Und da haben wir alle, können wir voneinander profitieren. Und geht schon bei den Kindern los, ja? Wenn man sagt, man fängt an, ihnen das besser zu machen, da kann man, glaube ich, ganz, ganz viel bewegen. Weil da, glaube ich, ist das größte Übel. Also auch da in der Freizeitreiterei, und die wissen es, keiner will bösartig sein Pferd wehtun. Das will aber der Amateurspringreiter oder Amateurdressurreiter auch nicht. Bloß, es ist so, man wird vielleicht manchmal ein bisschen ehrgeizig. Und was du auch gesagt hast, du hast was einmal Geniales, die Zeit. Die wollen kaufen dann ein Pferd für, haben vielleicht Geld, kaufen so einen Kracher für 60.000, 70.000 Euro. Und dann wollen die mit dem Pferd natürlich so schnell wie möglich nach vorne kommen. Ja. Und eine grundsolide Ausbildung hat, glaube ich, die FN mal gesagt, von einem Pferd würde eine Grundausbildung würde 30.000 Euro kosten, nämlich fast 3 Jahre. Und wer investiert das, ja, wenn er so einen Haflinger gekauft hat? Und wie hat die eine Dame mal gesagt, sie möchte einmal im Leben, möchte sie mal einen Grand Prix reiten. Estresur reiten, Entschuldigung. Dann habe ich zu ihr gesagt, pass auf, dann kauf dir ein Grand Prix Pferd, dann kannst du zumindest einmal starten.
Vielleicht können wir noch ein Blitzlicht machen. Was ist für jeden eigentlich pferdegerecht? Wir glauben alle eben Barren nicht unbedingt. Was ist, Frau Schöfmann, für Sie pferdegerecht?
Pferdegerecht ist für mich, dass ich versuche, durch die Arbeit mit dem Pferd, das Pferd körperlich zu fördern und auch eigentlich mental, weil wie eben schon angedeutet worden ist, es gibt sehr viele Pferde, die wirklich Spaß haben, was dazu zu lernen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so toll ist, wenn ein Pferd nur 24 Stunden auf der Wiese in der Ecke steht und keiner sich irgendwie außer mal drüber streicheln kümmert. Dann Haltung natürlich ganz klar. Also ich sag mal, alles, was zum Pferd passt, also keine reine Boxenhaltung und, Abwechslung. Also pferdegerecht für mich ist, dass ich das Gefühl habe, wenn ich zum Pferd komme und vom Pferd weggehe, dass das Pferd Freude daran hat, dass ich als Reiter, als Mensch komme und quasi, ja, was heißt mich vermisst, aber dass ich eben nicht das Gefühl habe, dass ein Pferd, wenn ich um die Ecke komme, denkt, mein Gott, die schon wieder. Das wäre dann für mich nicht pferdegerecht. Und dass ich natürlich im Rahmen meiner Ausbildung es schaffe, dass das Pferd so lange wie möglich bei bester Gesundheit ist, körperlich und auch mental. Ich möchte ein Pferd, was mitdenkt, was Spaß hat, und ich möchte kein Pferd, was irgendwie, das gilt aber auch für Hunde oder so. Ich möchte keinen, der so abgerichtet ist, dass ich sage, Sitzplatz, pfui, und der seinen eigenen Charakter aufgibt und irgendwie geknechtet ist. Also ich möchte, dass ein Pferd Freude an der Arbeit hat, und das ist das, was ich also versuche, auch meinen Reitschülern zu vermitteln. Das versuche ich auch in meinen Büchern zu vermitteln und auch in den Filmen, dass ich also nichts erzwinge, aber konsequent erarbeite mit dem Pferd.
Mhm, danke. Horst Becker, was ist für Sie pferdegerecht?
Wenn man mal von vorne anfängt, das Pferd heute lebt nicht mehr in seiner Welt, in seiner Struktur, wie das vor Hunderten oder Tausenden Jahren war. Es gibt keine großen Herden mehr, ja, die irgendwo frei groß in der Gegend rumlaufen und wo diese Innerherdenstrukturen sozusagen die Lebensaufgabe sind. So, und wenn wir ein Pferd halten, dann ist es erstmal unsere Pflicht, ihm eine Aufgabe zu schaffen. Und eine Aufgabe schaffen heißt nicht nur, dass ich ihn auf die Weide stelle und mich daran freue, weil dann langweilt er sich zu Tode. Er hat keine Bestätigung, er hat keine Aufgabe. Ja, er muss was zu fressen haben, er muss eine schöne Weide haben, er muss einen schönen Stall haben und so weiter. Aber dann muss ich ihn körperlich und geistig in seinen Möglichkeiten fördern. Und wenn ich mehr Leistung möchte, dann muss ich mehr unterstützen. Manchmal sagt man zu mir, ja, dass ich sich mit so einem einfachen Freizeitreiter noch abgeben. Natürlich tue ich das. Und ich sage den Leuten immer, ja, was glauben Sie, was ich mit einem S-Dressurreiter mache? Wir reiten 127.000 Pirouetten in einer Stunde? Nein. Wir gehen genauso in die Tiefe, und vielleicht gehen wir sogar noch tiefer als beim Freizeitreiter, programmieren und erstellen in den Grundvoraussetzungen irgendwas. Dann krabbeln wir wieder nach oben und gucken, ob es funktioniert hat. Wenn es nicht funktioniert hat, gehen wir wieder runter und suchen uns einen anderen Weg. Aber es ist immer die Basis. Ich sage immer, die Grundvoraussetzung, die Grundfitness, das Grundvertrauen, das Grundverständnis füreinander, das ist das Wichtige. Und dann steigt das Pferd ganz von alleine ein und macht mit. Es ist dankbar für diese Aufgabe.
Und Mike, was ist für dich pferdegerecht?
Jetzt viel brauche ich nicht mehr sagen. Meine beiden Vorsprecher haben, glaube ich, alles gesagt. Ich würde mir wünschen, wenn die Leute zum Beispiel anfangen, also erstmal zu dem Thema, wir haben keine Wildpferde mehr da, das ist ganz klar. Und glaubt es mir eines, ich war ein paar Mal in den USA und war nicht in die Fancy Farm, sondern hinten im Zuchtland in South Dakota, in Minnesota, Nebraska. Wildpferd sein ist nicht ganz so lustig, wie wir uns das vorstellen.
Ja? Genau.
Es ist nämlich so ein Sporthotel, wie die Pferde heute haben, mit privater Krankenversicherung. Ja, ich sage immer zu meinen Schülern, nur bist du auch die Krankenversicherung, also du bist die AOK. Ja, du zahlst es alles mit Bestversorgung, das Futter ist ausgewogen, jedes Zusatzfutter. Ich würde mir wünschen, dass die Leute schauen, wie sie ihr Pferd halten, ob der Offenstall wirklich für ihr Pferd passt. Nämlich die Tierärzte jetzt, ja, Dr. Rohrbach zum Beispiel, sie kämpfen jetzt nicht nur gegen die EMS, also die equine metabolische Syndrom, sondern mittlerweile gegen das Schlafmangel. Ja, und dass man einfach da schaut und dann ist es einfach so, wie der Horst sagt, die Pferde sind ja, teilweise haben die einen Tagesablauf, der ist sehr strukturiert, das mögen Pferde, aber wenn es Highlight, dann ist dann die alte Tüte, die im Wind durch die Koppel geblasen wird, ja. Und die Pferde wollen ja was tun, ja. Und die wollen was machen mit ihr, die Besitzer, und es ist immer so, dass genau das, und dass sie, ich würde mir einfach wünschen, dass es was Pferdegerechtes einfach die Basis. Jeder von uns drei hat bis jetzt das Wort Basis besprochen. Und wir wissen, glaube ich, alle, dass an dem am allermeisten fehlt. Mhm. Ja. Der Spruch, wenn du in der Basis schlamperst, wirst du in der Kür scheitern, ja, ist bei allem. Egal, was du für einen Sport machst, ja, ist Fußball, Boxen ist vollkommen wurscht, ja. Immer wieder Basis, Basis, Basis. Auch eine Konsequenz zu haben, dem Pferd zu sagen, entweder sagst du, du kannst den Putzkasten umwerfen oder wirfst nicht um. Aber wenn er den umwerfen darf, dann darf er den auch umwerfen, wenn der ganze Stall zuschaut und jeder den Kopf schüttelt. Dann sage ich halt immer, ich will, dass der den Putzkasten so umschmeißt, weil ich räume ihn jeden Tag gerne neu ein. Zu mir hat mir einer gesagt, mein Kind schielt nicht, das soll so schauen. Das ist auch okay. Aber eine konsequente Linie, dann kann ich damit leben und nicht einfach, ja, ein bisschen nachdenken, wenn man dann ins Pferd geht. Und beim Pferd sein, bewusst sein. Ein Journalist hat zu mir gesagt, was alle, euch alle guten Ausbilder eint? Sag ich, weiß nicht. Wenn ihr beim Pferd seid, seid ihr beim Pferd. Mhm. Und das ist natürlich einer meiner Leitsprüche geworden. Also ich sage, schaut mal wirklich jemand gut nach, wenn der am Pferd ist. Ja, dann ist er am Pferd. Und das weiß das Pferd. So, Herr Weiß hat einmal gesagt, bei einer Fortbildung hat er so rumgetüdelt. Auf einmal dreht er sich um und sagt, glauben Sie ja nicht, dass ich nur mit dem Pferd tüdle. Ich weiß genau, was ich will, und das Pferd weiß es auch. Und wir sind angeschaut und gesagt, okay, ja, Entschuldigung, wir haben ja gar nichts gemacht. Wir haben weder widersprochen, wir haben nur geschaut. Weil er halt so nett war zu dem Pferd, wo man sich ja gar nicht von so einem Menschen vorstellen würde. Und das habe ich immer wieder erlebt. Die Besten sind sehr, sehr freundlich zu den Pferden.
Dann machen wir vielleicht noch eine Schlussrunde. Und zwar vor 30 Jahren ist der Vorwurf des Barrens, hat begonnen mit Paul Schockemühle. Was wünschen Sie sich alle, wie der Reitsport in 30 Jahren ausschauen würde? Frau Schöfmann, fangt wieder an.
Ich hoffe, dass es den Reitsport in 30 Jahren noch gibt. Ich meine, mich kann es dann nicht mehr weiter stören. Dann gucke ich wahrscheinlich schon die Radieschen von unten. Aber ich fände es schade, wenn nachfolgende Generationen diesen schönsten Sport der Welt, wie ich das finde, nicht mehr hätten. Ich wünschte mir, dass noch mehr Wissen verbreitet wird, dass die Vorbild sind, sich darüber im Klaren sind, dass heutzutage auch vor Hintergrund sozialer Medien, 1000 TV-Sendern etc., dass all das, was sie tun, noch viel mehr auf der Goldwaage ist, dass sie also wirklich, dass jeder, der mit Tieren und mit Pferden umgeht, sich selber immer am Ende eines Tages fragt, war ich heute fair, war ich gerecht? Keiner kann sich davon freimachen, mal Fehler zu machen im Umgang mit dem Pferd. Jeder von uns hat mit Sicherheit auch mal irgendwann die Geduld verloren. Aber es ist immer die Frage, wie ich damit umgehe. Habe ich danach ein schlechtes Gewissen und denke, verdammt, hätte es anders machen müssen und lerne daraus? Oder entwickle ich mich so irgendwann zu irgendeinem, der sagt, die blöden Viecher? Ich denke, dann wäre man falsch. Und ich wünsche mir einfach, dass die Leute versuchen, so viel wie möglich an sich selber zu arbeiten und zu lernen, damit es immer seltener und immer weniger schlechte Bilder gibt, egal ob im Sport oder im Freizeitreiter. Und sich wirklich jeder darüber im Klaren ist, dass wir den Pferden gegenüber eine unheimliche Verantwortung haben.
Danke, Herr Becker.
Ja, das kann ich eigentlich so unterstützen, das sehe ich ganz genauso. Ich finde, egal ob ich Freizeitreiter bin oder ob ich Sportreiter bin, die Passion muss im Vordergrund stehen. Und das ist das Problem, wenn ich schaue, was weiß ich, vor 30 Jahren in Severlo, das Western-Turnier, das war eines der schönsten Turniere, das es in Norddeutschland gab. Und die Jungs haben abends so gesoffen, dass sie morgens noch besoffen warm geritten haben. Und irgendwann kam das Geld da rein und man hat sich nicht mal mehr Guten Morgen gesagt. Heute sind die Working Equitation-Reiter, das sind die Western-Reiter von vor 30 Jahren. Das ist genau das Gleiche. Und ich glaube, dass es auch in der Szene in 30 Jahren anders ist. Das Problem ist, wenn der Kommerz vor der Passion steht, dann geht es falsch. Und ich finde, und ich mag Ludger gerne, ich schätze ihn sehr, ich habe mit ihm ab und zu mal was zu tun gehabt und es war ein sehr netter, ein sehr höflicher, ein sehr fleißiger und auch ein sehr bedachter Mann. Ich habe ihn immer nur so kennengelernt und es hat mir immer gefallen, wie er seine Pferde arbeitet und ich glaube einfach, wir müssen als Trainer, als Profis noch viel mehr bewusst sein, wie groß ist unsere Vorbildrolle, dass wir uns eben nicht selbst abschaffen. Ich wünsche mir eigentlich, dass die Passion vor dem Erfolg steht. Und wir versuchen immer wieder gegen diese schlechten Bilder anzukämpfen, indem wir gute Bilder zeigen, indem wir zeigen, wie es gehen kann, wie es gehen muss.
Und Mike?
Also wie gesagt, noch was draufzusetzen, immer als Dritter ist sehr schwer bei der Runde.
Aber allerdings.
Also ich schaue auch die Radieser von unten an, in 30 Jahren. Und ich hoffe, dass genauso wie die Frau Schöffmann, dass es dann noch Pferde so gibt wie heute und so da sind, dass die Menschen da Freude haben. Wir dürfen nicht unterschätzen, ich möchte gerne den Eberhard Weiß zitieren, der hat gesagt, früher waren die Pferde wichtig für die Arbeit in der Landwirtschaft und für alles Mögliche. Heute sind sie Psychotherapeuten von den Menschen. Darf man auch nicht vergessen, was da Pferde leisten. Ich glaube, das wissen die oftmals nicht viele. Da gibt es Sachen, die glaubt man nicht. Die Arbeit mit straffällig gewordenen Jugendlichen, was da die Pferde leisten, könnt ihr euch nicht vorstellen. Also außerdem geritten werden und hin und her. Manche Menschen schätzen das gar nicht oder wissen gar nicht, was ihr Pferd überhaupt für sie tut, so von dem Unterschwelligen. Wenn man so jemand sagt, du machst was falsch, muss man auf jeden Fall erstmal wissen, wie er es besser machen kann, ja. Weil sonst ist es besser, man hält den Mund. Und das wäre mein Wunsch. Und dann natürlich persönlich, dass meine Enkelkinder, meine beiden Mädels, ich habe drei, aber bis dato, mein Sohn ist ja noch, hat noch keine Kinder, dass die beiden mal meine Sache weiterführen. Gerade schaut es gut aus, aber warten wir mal. Das ist dann nach der Pubertät.
Dann sage ich herzlichen Dank für die Runde. Es war sehr spannend und es war auch sehr aufschlussreich. Dankeschön.
Dankeschön. Okay. Habt einen schönen Abend.
Wünsche ich euch auch. Ich sage dann auch mal tschüss, weil ich bin gleich noch eingeladen, muss noch schnell eine Hunderunde drehen.
Ja, dann
viel Spaß.
Dann viel Spaß.
Liebe Kollegen, dass ihr damit gemacht habt. Ciao.